Einen schönen guten Tag. Heute möchte ich gerne über das Thema, wie entsteht Wut, sprechen. Ein sehr spannendes Thema, wo die Meinungen auch stark auseinandergehen. Immer mal wieder kommt die Meinung auf, am besten ist es, Wut gar nicht auszudrücken, weil wenn man damit anfängt, wird alles schlimmer. Und dann gibt es eine andere Meinung in der Gesellschaft, die sagt, man muss die Wut rauslassen und wenn sie dann draußen ist, dann ist alles wieder gut. Was davon richtig ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, dass in beiden ein gewisser Kern steckt, eine kleine Wahrheit, die aber nicht alles ausdrückt. Jede Aussage für sich genommen trifft also das Thema Wut nicht vollständig. Und das wäre mir heute ein Anliegen, das Thema möglichst global anzugucken, mit möglichst vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Also die Frage ist, wie entsteht Wut? Wut steht in der Regel, wenn ich einen klaren Wunsch habe. Bewusst muss er nicht unbedingt sein, aber ich habe einen Wunsch. Und jemand durchkreuzt diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis. Und dann kann ich mit einem Ausbruch von Wut darauf reagieren. Das ist so, ich möchte das letzte Stück Kuchen am Tresen. Und der Mensch vor mir nimmt sich das, bestellt sich das. Darauf kann ich wütend werden. An der Stelle ist es relativ klar, ich habe ein Objekt der Begierde und ich habe es nicht bekommen. Das ist also eine Art Reaktion auf den Verlust. Meistens haben solche Dinge nicht so eine Brisanz. Viel spannender wird es, wenn ich was verliere, was im ideellen Bereich ist. Zum Beispiel, wenn ich meine, Respekt zu verlieren. Wenn mich jemand zum Beispiel auf der Straße anpöbelt oder anhupt an einer Stelle, wo ich zum Beispiel grün am Fußgängerüberweg habe, dann sehe ich mein Recht gefährdet. Und da ist ziemlich genau der Punkt. Wenn wir denken, wir sind im Recht, dann explodiert diese Wut. Das ist sozusagen der Zündfunke und die Nahrung für Wut. Und was ich dabei verliere, ist zum Beispiel Respekt. Und Gedanken, die ich dabei habe, die immer zur Wut dazugehören, sind sowas, der sollte das nicht tun, das ist mein Recht. Jeder anständige Bürger weiß auf dieser Welt, dass man sowas nicht tut. Also ich bin ganz klar der Ansicht, da ist ein falsches Verhalten. Und je überzeugter ich von dieser Ansicht bin, dieses Verhalten ist falsch, umso wütender werde ich. Das kann ich sozusagen auch noch steigern, wenn ich zu meinen Freunden gehe und sage, der hat das und das gemacht, der hat mir ist vor mir über den Fußgängerüberweg geknallt, dabei hatte ich grün. Und die sagen, ja, das ist das Allerletzte, der muss doch hingucken. Also wenn ich noch mehr Leute finde, die genau der gleichen Meinung sind, dass dieses Verhalten falsch ist, umso wütender werde ich. Und wenn es ein gesellschaftlich anerkanntes Phänomen ist, wie zum Beispiel in Deutschland, wo ganz streng so ist, wir halten uns an Verkehrsregeln, da das unterstützt sozusagen mein Gefühl, ich habe Recht und ich habe deshalb ein Recht, wütend auf diese Person zu sein. Jetzt könnte man sagen, ist ja gar kein Problem. Wenn alle sich an die Verkehrsregeln halten würden, dann, ich meine, das ist ja gut, dass ich dann wütend werde und den vielleicht anzeige oder so, oder dass der seine Strafe dafür kriegt. Aber das ist genau der Punkt. Wenn ich denke, dass jemand eine Strafe verdient hat, dann ist es sozusagen, dann habe ich ein Recht, eine Strafe, was meistens eine Form von Gewalttat ist, zu verhängen. Und es ist nicht ohne Grund, dass in einer Demokratie dieses Recht, eine Strafe zu verhängen, ausschließlich beim Staat ist, bei der Polizei. Es ist ein guter Grund, dass nicht jeder Bürger das Recht hat, Strafen zu verhängen. Weil wir nicht immer einen klaren Blick darauf haben. Und ich sowieso grundsätzlich in Frage stellen würde, ob Recht haben immer zu einer besseren Gesellschaft führt. Ich würde auch grundsätzlich in Frage stellen, dass Strafen verhängen zu einer besseren Gesellschaft führt. Wenn man dazu den Aspekt der gewaltfreien Kommunikation reinbringt. Die sagt zum Beispiel, Wut ist niemals das erste Gefühl, was wir haben. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ich will die Straße überqueren, ich habe grün und in dem Moment schießt an mir ein Autofahrer über die Straße und ich reagiere darauf mit Wut, dann habe ich das Gefühl davor meistens schon vergessen oder übersehen. Und wenn ich da dann nochmal hinspüre, merke ich, oh, ich habe mich erschreckt. Ich hatte Angst. Angst um mein Leben, um meine Sicherheit. Und das war sozusagen das Erste. Und dann kam der Gedanke, der sollte das nicht tun. Und dann kommt die Wut. Im ursprünglichen Sinne ist da die Wut bestimmt sowas wie eine Schutzreaktion. Ich bleibe handlungsfähiger, beziehungsweise ich kann in eine Auseinandersetzung gehen, wenn ich wütend bin. Das ist deutlich schwieriger, in eine Auseinandersetzung zu gehen, wenn ich Angst habe. Insofern hat die Wut an der Stelle ihre Berechtigung, um mich zu mobilisieren, um für meine Sicherheit zu sorgen. Aber diese Wut hat ursprünglich nicht Sinn und Zweck, dass sie meinen Ärger, mein Recht haben mobilisiert, um daraufhin mit Recht jemand anders zum Beispiel wüst zu beschimpfen. Das Schwierige an dem Beispiel ist, dass wir wahrscheinlich grundsätzlich davon ausgehen, es ist tatsächlich nicht in Ordnung, bei einer grünen Fußgängerampel im vollen Tempo drüber zu kacheln mit einem Auto. Das ist sozusagen gesellschaftlicher Kontext. Viel schwieriger wird es, wenn man Situationen hat. Nehmen wir zum Beispiel, ich hatte ein Beispiel mit einem Kollegen und wir haben einen Raumplan und es war fast zeitgleich, dass wir diesen Raum belegt haben. Und jeder von uns dachte, er hat ihn reserviert. Und da habe ich mit einer sehr großen Wut drauf reagiert, als er sagte, ich meine zuerst, ich habe den Raum reserviert, ich habe es gestern noch kontrolliert und dann sagte er zu mir, dann musst du den Raum besser reservieren. Und das hat so eine Wut gemacht, so nach dem Motto, der sollte nicht so mit mir nachdenken. Also wir sehen, da ist ein Gedanke, der sollte nicht so mit mir reden. Ich versuche hier friedlich einen Streit zu lösen und dann kommt so ein Kommentar, er sollte so nicht mehr reden. Und das hat meine Wut so schnell hochgebracht, dass ich bereit gewesen wäre, wenn er nicht 3 Meter weggestanden wäre und ich nicht so gut eine gute Erziehung genossen hätte, ich hätte zuschlagen können. So groß war meine Wut. Und die Nahrung, die daraus kommt, ist, der sollte das nicht tun. Also jede Form von sollte denken. Sie können das mal ausprobieren, dass Sie mal gucken, welche Verhalten Sie denken, dass man die nicht tun sollte. Und wenn Sie die sehen und dann nochmal intensiv sagen, man sollte sowas nicht tun, was innen passiert, da kann man sich richtig reinsteigern. Wenn man in einer Gruppe zusammen ist, dann kann man sich noch besser reinsteigern. Und da entsteht eine sehr große Wut. Und die meisten von uns können das in einer Form kultivieren, wo keine Gewalt daraus entsteht. Aber es gibt genug Stadtteile und Länder in der Welt, wo aus sowas handgreifliche Wut entsteht. Wo es zu Gewalt kommt. Wo man ein Recht hat, jemand zusammenzuschlagen. Weil der hat sich so verhalten, wie es für mich, für meine Gruppe nicht richtig ist. Ich bin in dem Moment im Recht. Und diesen Prozess von, ich habe ein Ereignis, auf das reagiere ich erstmal emotional. Und dann kommt ein Gedanke dazu und dann kommt die Wut. Das ist ein Prozess, der sehr schnell geht und wo es einiges an Bewusstsein dazu braucht, den überhaupt wahrzunehmen. Und es hilft ungemein, sowas rückwärts zu machen. Seine Wut erst niederzuschreiben. Und Sie werden dabei das feststellen, was ich anfänglich sagte, von wegen, dass wenn man einmal Wut ausdrückt, dann ist es nicht immer so, dass es besser wird, sondern man kann sich da richtig, richtig reinsteigern. Mit jedem sollte denken, und wenn mir noch was einfällt, was diese Person nicht tun sollte, aber getan hat, dann werde ich noch wütender. Also das bringt eine Wutmühle in den Gang. Und da hilft es mal, eine Pause zu machen. Tief durchzuatmen und zu gucken, was steht dahinter. Und ich gebe zu, das ist nicht einfach, aber lohnend. Was steht dahinter? Wenn wir jetzt bei meinem zweiten Beispiel bleiben mit dem Kollegen, was steht hinter meiner Wut? Zum einen möchte ich ein gutes Miteinander. Und ich hätte in dem Moment gerne gehabt, dass gesehen wird, dass ich um einen guten Ton bemüht war. Und dieser gute Ton war für mich schlagartig weg in dem Moment, wo er sagte, dann musst du das eben besser machen. Und ja, da ist so eine, ich suche gerade das Gefühl hinter der Wut. Ich dachte mal Fassungslosigkeit, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das genau ist. So eine Art Stutzen, wie hier so eine Antwort. Ich bin stutzig geworden, weil mit der Energie, die ich reingekommen bin, ist nicht die gleiche, wie ich die zurückkam. Ich bin fassungslos und ich wünsche mir ein gutes Miteinander. Und dann ist es gut, sich mit dieser Sehnsucht nach einem guten Miteinander, nach dem Bedürfnis zu verbinden. Sich vielleicht zu sagen, wie schön wäre das für mich, wenn ich das hätte in meinem Berufsleben. Auch in so schwierigen Situationen, wo irgendwo ein Fehler entstanden ist. Und wenn ich mit der Energie auf einen Menschen zugehe, habe ich eine viel größere Chance, dass wir zu diesem guten Miteinander, was ich mir ursprünglich wünschte, dass wir dahin kommen. Diese Chance ist viel größer, als wenn ich auf einen Menschen zugehe mit dem Gedanken, du solltest so nicht mit mir sprechen. Und das ist gut, sich das bewusst zu machen, weil ganz viele Menschen meinen, dass man klare Grenzen setzen muss, um gehört zu werden, um respektiert zu werden. Dass man ganz klar sagen muss, jemand, das hast du falsch gemacht. Und es gibt genug Leute, die sich dafür verurteilen, dass sie das so klar nicht kommunizieren. Weil ich sage, dass einer der Gründe, warum wir das nicht so klar kommunizieren, ist vielleicht irgendwo ein unbewusstes Wissen darum, dass man damit Trennung erzeugt. Du da, ich hier. Und so nicht. Aber spüren Sie mal hin, wie Miteinander mit so einer Haltung entstehen kann. Da ist keine mehr. Und wenn ich mein Leben wirklich ernsthaft zum Positiven verändern will. Und diese Absicht unterstelle ich jeder Wut. Jeder Wut auf dieser Welt unterstelle ich die Absicht, dass sie das Leben desjenigen, der diese Wut hat, der möchte gerne, dass sein Leben schöner ist. Über die Strategien kann man streiten. Und ich heiße auch auf gar keinen Fall alle Strategien willkommen oder für richtig. Ich will bloß sagen, die Absicht, etwas Positives zu bewirken, ist da. Und damit uns das gelingt, ist es ein unglaubliches Hilfsmittel, das Bedürfnis hinter der Wut, das Gefühl hinter der Wut zu erspüren, zu sagen, das ist was Schönes, da will ich hin. Um mit der Energie in eine Auseinandersetzung zu gehen. Und dann ist es vielleicht keine Auseinandersetzung mehr, sondern ein produktives Gespräch. Und ich sage auch nicht, dass das mit allen Menschen möglich ist oder dass wir immer in der Lage sind, so zu handeln. Aber es hilft, sich das bewusst zu machen und sei es hinterher im Stillen und sich mit diesem Bedürfnis zu verbinden und zu sagen, das ist mir so wichtig, dass ich so wütend geworden bin. Und dann fällt mir vielleicht eine Strategie ein, wie ich dieses Bedürfnis noch besser erfüllen kann. Als meine Wut einfach freien Raum zu lassen. Jetzt ist der Vortrag von wie entsteht Wut zu was will Wut und wie kann ich damit umgehen gewachsen. Und da wie entsteht Wut aus dem was will ich eigentlich entstanden ist, scheint mir das ein logischer Bogen zu sein. Weil das, wo sie entsteht, gleichzeitig das Ziel ist. Das Bedürfnis, das Unerfüllte. Und so wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Erforschen Ihrer Wut. Und wenn Sie Lust auf Experimente haben, gucken Sie mal, was Sie über andere Menschen denken, was Sie tun sollten oder nicht tun sollten. Und erforschen Sie Ihre Reaktion auf diese Gedanken. Und wenn Sie mögen, ich bin über Rückmeldungen immer wieder froh und interessiert und tausche mich darüber gerne aus. Einen schönen Tag noch.